Der Wald bietet Schutz und Versorgung auch für Räuber, denn die Natur entscheidet, wenn sie gibt, nicht darüber, wer gut oder schlecht ist. Das entscheidet immer nur der Mensch. So sinnierte Dr. Hahnemann etwas nachdenklich, als sie ihre Weiterreise nach Mainz antraten. Cecilie Westry und der Doktor hatten es sich in ihrer Postkutsche bequem gemacht, denn die Kammerzofe hatte partout darauf bestanden, vorn neben dem Postillion auf dem Kutschbock sitzen zu dürfen. Natürlich fand sie hierbei die vorbehaltlose Zustimmung der zwei Mitreisenden. Was vielleicht hier noch erwähnt werden muss, ist die Tatsache, dass auch der Postillion ein Abschiedsgeschenk des Räuberhauptmannes bei sich trug. Es war ein Geleitbrief, ausgestellt und unterzeichnet mit dem Namen »Johannes durch den Wald«, der dem Inhaber sichere Fahrt auf allen Wegen des Sohnwaldes und Hunsrücks garantierte. Aber der Postillion war klug genug, dieses Geschenk sicherheitshalber keinem zu zeigen, der es nicht sehen sollte. Die weitere Reise bis nach Mainz erfolgte ohne besondere Zwischenfälle und verlief auch sonst ziemlich wortkarg zwischen Cecilie Westry und Samuel Hahnemann, da beide sich von den Strapazen der vergangenen Tage und Nächte erholen mussten und fast bis zum endgültigen Reiseziel den verloren gegangenen Schlaf der letzten Nacht nachholten. Als der Kutscher mit dem gewohnten Brrrrlaut seine Pferde vor dem Mainzer Hotel de Paris zum Stehen brachte, waren wohl einige Stunden vergangen. Die schöne französische Tänzerin verabschiedete sich von ihrem liebenswürdigen Reisebegleiter und bedankte sich herzlich für dessen Mut und Beistand. Doch Samuel Hahnemann wiegelte nur ab. Er hätte nur seine Pflicht getan und es sei nicht die Rede wert gewesen. Cecilie Westry lud ihn zu ihrer bevorstehenden Tanzmatinee im Mainzer Theater ein. Es wäre ihr eine große Freude und Ehre, wenn er zur Aufführung kommen könnte. Diese Einladung nahm Samuel Hahnemann natürlich hocherfreut an, und er versprach sein Kommen gern. Zuvor hätte er aber noch einige dringende Angelegenheiten zu erledigen, die sicher einiges Geschick und Feingefühl erforderten und auch keinen Aufschub dulden würden. So trennten sich beide an diesem heißen Tag im August und sollten sich tatsächlich erst einen Tag vor dem kulturellen Ereignis wiedersehen. Zunächst suchte Samuel Hahnemann seinen Kollegen Dr. Med. Jakob Fidelis Ackermann auf. Ackermann war mit der Leitung der École Supérieure in Mainz betraut und zu deren erstem Professor berufen. Er beschäftigte sich gerade in seinem Privatlabor mit Elektrizitätsexperimenten, von denen er sich für die Zukunft der verschiedenartigsten Wissenschaften sehr viel versprach. Aber als Samuel Hahnemann seine Bitte um Unterstützung bei der Freilassung seines zu Unrecht inhaftierten Freundes Karl Georg Friedrich äußerte, der von den Franzosen in Saarbrücken ganz sicher irrtümlich eingesperrt worden sei und nun dringend außenstehende Hilfe benötigte, wurde Professor Ackermann wie von einem unsichtbaren Stromschlag berührt, ganz leise und vorsichtig. Er nahm Hahnemann zur Seite und gab ihm eindeutig zu verstehen, dass man sich unmöglich in diesen schweren Zeiten mit der französischen Obrigkeit wegen einer Bagatelle, wie er sich ausdrückte, anlegen, geschweige denn überwerfen dürfe. Nein, nein, nein. Das wäre ihm leider nicht möglich. Hahnemann solle doch lieber selbst versuchen, seine Bitte dem neuen Präfekten persönlich vorzutragen, aber zu einer Audienz könne er ihm hierzu auch nicht verhelfen. Es täte ihm unsagbar leid, aber er müsse doch verstehen, etc., etc. Jakob Fidelis Ackermann kleidete sich nicht nur wie Napoleon selbst, auch seine Frisur und sein ganzes äußeres Erscheinungsbild waren auf den Herrscher genauestens abgestimmt. Samuel Hahnemann verzichtete deshalb darauf, sein eigenes berufliches Anliegen zusätzlich vorzutragen und verließ das Privatlabor des Professors reichlich betrübt. Wie hatte er sich nur so sehr in einem Menschen und geschätzten Kollegen täuschen können? Die Stadt Mainz glich einer einzigen riesigen Baustelle. Überall fanden Abrissarbeiten statt. Fast zeitgleich entstand an allen wichtigen Straßen und Plätzen Neues. Napoleon wollte die Stadt jedoch nicht nur zur Festung, sondern auch zu einer Art Schaufenster des Empire aus- und umbauen. Ganze Straßenzüge wurden deshalb zu Prunkboulevards umfunktioniert. Die französische Besatzung an sich brachte eine starke Militarisierung mit sich. 10.000 bis 12.000 Soldaten waren ständig stationiert und mussten bei den 20.000 Einwohnern irgendwo einquartiert werden. Samuel Hahnemann hatte große Schwierigkeiten, eine passende Unterkunft zu finden. Nachdem er ein kleines, aber viel zu teures Zimmerchen im Bleichenviertel gefunden hatte, in das eigentlich nur seine Gepäckstücke hineinpassten, entschloss er sich zu seiner nächsten Aufwartung. Der Chemiker und Mediziner Nikolaus Karl Molitor war Professor der Chemie, der Pharmazie und der Heilmittellehre. Nach Aufhebung der Mainzer Universität wurde er Professor der Chemie an der provisorisch gebildeten medizinischen Schule. Er erfreute sich als Lehrer und Arzt nicht weniger wie als Menschenfreund der höchsten Anerkennung, und er war auch sonst ein Mann des Fortschrittes aller Wissenschaften. Samuel Hahnemann war deshalb voller Hoffnung, als er von einem Diener durch das Haus des Professors geführt wurde. Der Empfang im Arbeitszimmer des Wissenschaftlers war überaus herzlich, und Nikolaus Karl Molitor war, wie sich schnell herausstellte, ein interessierter Leser aller Schriften Hahnemanns. Nachdem beide Männer einige Zeit miteinander theoretisiert hatten und eigene Meinungen über die allerneuesten medizinischen Erkenntnisse ausgetauscht waren, bekam aber die bis dahin sehr erfreuliche Konversation nach Hahnemanns Ersuchen um Mithilfe in der Angelegenheit seines Freundes einen erheblichen Dämpfer. Auch Professor Molitor sah keinerlei Veranlassung für eine Hilfestellung, denn er könne sich schließlich für keinen Kollegen verbürgen, den er nicht einmal persönlich kenne, und außerdem wäre es sowieso ein Problem, das nur durch die Direktorialregierung des Departement de la Sarre gelöst werden sollte. Selbst seine persönlichen Beziehungen zum neuen Präfekten des Departements Donnersberg wären da überhaupt nicht erfolgversprechend. Er gab noch einige weitere Argumente von sich, dann aber schlug er Samuel Hahnemann vor, er solle doch in ein paar Tagen nochmals bei ihm vorsprechen, vielleicht wäre ihm bis dahin etwas Passendes eingefallen. So lange wollte und konnte aber Samuel Hahnemann nicht warten. Er benötigte sofort dringende Hilfe, wenigstens einen guten Ratschlag, auch in finanzieller Sicht, denn sein Reisebudget begann langsam dahin zu schmelzen. Samuel Hahnemann hatte die feste Absicht, noch am nächstfolgenden Tag die beiden Brüder und bekannten Professoren Josef und Karl Wenzel aufzusuchen, wenn jedoch diese Herren ihm auch nicht weiterhelfen könnten, bliebe ihm nur noch eine einzige Möglichkeit, seine Reise notgedrungen abzubrechen und unverrichteter Dinge zurück nach Mölln zu fahren. Er hatte in seiner Verzweiflung den eigentlichen Zweck seines Besuches in Mainz nahezu vollständig vergessen und irrte inzwischen fast ziellos durch die aufgewühlte Stadt, als plötzlich eine vierrädrige Kalesche mit offenem Verdeck ganz dicht an ihm vorüberratterte und ihn dabei nur um Haaresbreite verfehlte. Ein eiskalter Schreck durchfuhr alle seine Glieder. Er stand wie angewurzelt und nahezu geistesabwesend mitten auf der großen Bleiche einer stark frequentierten Verkehrsader und hatte es selbst nicht einmal bemerkt, wo er sich befand. Doch dann hörte er eine vertraute Stimme.
»Dr. Hahnemann, mon Dieu, hoffentlich ist Ihnen nichts passiert!«
Aus der Kalesche, die einige Meter weit entfernt zum Stehen gekommen war, sprang eine schöne junge Frau und winkte ihm aufgeregt zu. Langsam kam er wieder zu Sinnen. Einige Droschkenkutscher, die durch diesen Vorfall an ihrer Weiterfahrt gehindert waren, schimpften und fluchten gegen den Passanten, der noch immer mitten auf dem Boulevard stand. Dann wurde er von Cécile Vestry eilig auf das nächste sichere Trottoir geführt und anschließend heftig umarmt.
»Mon Dieu, Sie haben mir aber einen Schrecken eingejagt. Sie hätten unter die Räder kommen können, Monsieur Hahnemann.«
Der Doktor war reichlich erstaunt, Mademoiselle Vestry wiederzutreffen, und entschuldigte sich bei ihr über das Missgeschick und seine Gedankenlosigkeit. Schließlich berichtete er ihr von seinen vergeblichen Bemühungen um die Freilassung seines Freundes, die unerfreulichen Besuche bei seinen Kollegen und ihre kaltherzigen Abweisungen, und Cecilie hörte ihm aufmerksam zu.
»Sie müssen morgen früh unbedingt zu meiner Tanzmatinee ins Theater kommen. Es werden alle wichtigen Leute von Mainz anwesend sein, sogar der Präfekt hat sein Erscheinen angekündigt. Stellen Sie sich das einfach einmal vor, Monsieur le Docteur. Was für ein Ehre für eine unbedeutende kleine Tänzerin!«
Schlagartig hatte Samuel Hahnemann verstanden, was sie ihm eigentlich damit andeuten wollte. »Sie sagten, der Präfekt hätte sein persönliches Erscheinen angekündigt?« Cécile Vestry machte eine angedeutete Verbeugung.
»Oui, Monsieur le Préfet, höchstpersönlich. Er wünscht sogar, meine Bekanntschaft zu machen. Was sagen Sie dazu? Ist das nicht herrlich?«
Es war in der Tat herrlich. Es war sogar mehr als das. Es war wundervoll. Samuel Hahnemann machte einen Luftsprung und umarmte stürmisch die Tänzerin.
»Sie müssen morgen unbedingt dabei sein, Doktor.«
Und ob er dabei wäre, nichts wünschte er sich mehr in diesem Moment. Sagen Sie, Mademoiselle, wäre es Ihnen unter Umständen sogar möglich, mich mit dem Herrn Präfekten bekannt zu machen?«
Cecilie lächelte nur charmant. »Wenn Ihnen so viel daran liegt, Monsieur, ich könnte Sie als meinen Impresario vorstellen. Unter Künstlern dürfte das ja kein so großes Problem sein, no?«
Am nächsten Morgen wurde Samuel Hahnemann von einer Kalesche abgeholt und direkt zum Theaterplatz vorgefahren. Er hatte seine beste Kleidung angelegt und freute sich auf das bevorstehende kulturelle Ereignis. Wie viele Jahre war es her, als er zuletzt eine Theaterveranstaltung besucht hatte? Er wusste es nicht mehr genau zu sagen. Cecilie Vestry brillierte auf der Bühne mit der Interpretation einer Gavotte aus der komischen Oper »Panurge dans l'île des Lanternes«, die bereits 15 Jahre zuvor ihrem Vater den Ruf einer lebenden Tanzlegende eingebracht hatte. Es wurde ein grandioser Erfolg, und das Mainzer Publikum lag nach ihrem Auftritt der jungen Tänzerin zu Füßen. Sie hätte sich in diesem Augenblick die verrücktesten Dinge wünschen können. Diese Wünsche hätte man ihr in diesem Moment nicht abgeschlagen. Die Honoratioren und Bürger der Stadt trampelten mit den Füßen und verlangten nach einer Zugabe. Dann regnete es Blumen vom Theaterhimmel und die Tänzerin wurde in die separate Loge des Regierungskommissärs und Präfekten gerufen. Samuel Hahnemann hatte zuvor ein vereinbartes Zeichen von Cecilia empfangen und eilte nun aus dem Zuschauerraum hinaus und die Treppe hinauf zur Empore des Theatergebäudes, wo der Zugang zur Loge des Präfekten strengstens bewacht wurde. Der umjubelten Tänzerin und ihrer männlichen Begleitung wagte sich aber keiner der Soldaten in den Weg zu stellen. Im Gegenteil, man öffnete ihnen sogleich die Tür und der französische Regierungskommissar küsste galant die zierliche Hand der Künstlerin. Er ergoss sich in charmanten Komplimenten, wie es nur geübte Staatsdiener können. Dann wurde Samuel Hahnemann dem Präfekten persönlich vorgestellt und dieser äußerte seine tiefste Ehrerbietung. Ja, er hätte sogar im fernen Paris schon von seiner neuen medizinischen Kunst gehört. Samuel Hahnemann traute seinen Ohren kaum. Die Matineefeier zog sich bis zum späten Nachmittag hin und Samuel Hahnemann begegnete hierbei noch einigen weiteren wichtigen Persönlichkeiten und Beamten, so auch, nicht ganz zufällig, einem ranghohen Justizassessor des Departements Donnersberg, der wiederum mit dem Unterpräfekten des Departements de la Sarre gut befreundet war. Hahnemann fasste sich ein Herz und bat den Assessor um gnädigsten Beistand in der Angelegenheit seines inhaftierten Freundes. Der hohe Beamte garantierte jedem Bürger Rechtsgleichheit und ein öffentliches Gerichtsverfahren. Er notierte sich den Namen Dr. Med. Karl Georg Friedrich und versprach Hahnemanns Freund zu helfen, vorausgesetzt, dieser hätte sich tatsächlich nichts zu Schulden kommen lassen. Samuel Hahnemann war an diesem Tag überaus glücklich, ebenso die stürmisch gefeierte Cecilie Vestry. Er wusste gar nicht, wie er ihr danken sollte.
»Dann laden Sie mich doch zu einem guten Essen ein, Monsieur le Docteur.«
Richtig, dieser Triumph musste gebührend gefeiert werden, und bald schon saßen beide bis zum Einbruch der Dunkelheit in einem Lokal direkt am Rheinufer und erinnerten sich ausgelassen fröhlich und in bester Weinlaune an ihr gemeinsames Abenteuer mit dem Räuberhauptmann Schinderhannes.